Guten Morgen, ihr Lieben. Auch ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und freue mich, dass wir im Johannesevangelium weitermachen können, im dritten Kapitel, wo wir uns ja schon das Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus mal angeschaut haben in der letzten Predigt und heute dort weitermachen wollen. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich gerne noch beten, bitte euch dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Ja, Herr, unser Gott, wir danken dir für das Leben, für das Licht, für das Evangelium, das du uns gegeben hast in deinem Sohn, dass wir an deinen Sohn glauben dürfen, dass in deinem Sohn das Leben ist, unsere Hoffnung, die Vergebung unserer Sünden. Und Herr, wir wissen, dass all das nicht aus uns heraus erschaffen oder von uns aus geglaubt werden kann, sondern dass du derjenige bist, der uns diesen Glauben an deinen Sohn gibt. Und wir bitten dich, dass du durch dein Wort redest, dein Wort uns offenbarst und ja die Grundlagen der Rettung, das, was für uns wichtig ist, an das, was wir ja von den Grundlagen glauben sollen, dass wir das aus deinem Wort und von dir haben. Öffne du uns dein Wort und rede du durch dein Wort zu uns. Amen. In der letzten Predigt zum Johannesevangelium haben wir im Kapitel 3 gesehen, dass Nikodemus, ein Oberster der Juden, nachts zu Jesus kommt und Jesus ihm, einem Pharisäer, einem Schriftgelehrten, ihm, der sich auskennt, ihm erklärt Jesus, wie man in das Reich der Himmel kommt. Und eine Frage an dich, bevor wir in diesen Text einsteigen: Angenommen, jemand kommt zu dir und fragt dich, wie kommt man in den Himmel? Was würdest du antworten? Was wäre deine Antwort an diesen Menschen? Nun, wir wollen in das Wort Gottes schauen und schauen, wie Jesus diese Frage beantwortet oder was Jesus dazu sagt. Und ich würde gerne ab Vers 1 lesen, Johannes Kapitel 3, ab Vers 1 schon bis Vers 21, wobei wir dann eher ab Vers 9 oder 11 dann uns den Text näher anschauen. Johannes Kapitel 3, ab Vers 1. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt es nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Nikodemus, ein Oberster der Juden, einer aus den Pharisäern, so sagt uns das Wort hier, kommt in der Nacht zu Jesus und sagt: Wir wissen, dass du von Gott gekommen bist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Nun, Jesus geht auf diese Formulierung oder auf diesen Satz, wenn wir den Text uns hier anschauen, überhaupt nicht ein, sondern Jesus sagt ihm, dass es eine neue Geburt, dass es etwas von oben, dass es etwas von Gott braucht, aus Wasser und Geist, um in das Reich Gottes hineingehen zu können und um es überhaupt sehen zu können. Und Jesus gebraucht hier neben dem Bild der Geburt, wie wir es hier sehen, dass es eine neue Geburt braucht, gebraucht Jesus auch das Bild von dem Wind. Jesus erwähnt den Wind und sagt, dass das, was geschieht, diese neue Geburt an den Menschen, es ist etwas, was von Gott ist. Es ist etwas, das Gott wirkt durch seinen Geist. Es ist nichts, was wir Menschen tun und bewirken. Und dieses Bild der Geburt ist uns klar. Durch die Geburt wird man Teil einer Familie. Durch die Geburt wird man ein Kind von Eltern und somit gehört man zu diesen Eltern. Auch wenn die Eltern einen verstoßen, man ist und bleibt immer Kind dieser Eltern. Und mit dem Wind macht Jesus deutlich, so genauso wenig wie wir wissen, woher der Wind kommt und wohin der Wind geht, so sagt Jesus, so ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das heißt, wir sehen es nicht, wir wissen nicht, jetzt wird einer geboren und genau so passiert es, sondern es ist etwas, das passiert, wir spüren es, wir merken die Auswirkungen, aber wir wissen nicht genau, wie es geschieht oder wann es geschieht. Das ist die Antwort Jesu auf die Frage, wie man in das Reich der Himmel kommt. Und eine Frage an dich, wäre das auch deine Antwort gewesen? Würdest du auch sagen, es braucht eine neue Geburt und Gott tut etwas, aber wir wissen nicht wie und wir wissen nicht wann und wohin es führt? Ist das unsere Antwort? Ich denke, unsere Antwort lautet, oder die Frage verstehen wir ja oft ganz anders. Wir meinen mit der Frage, wie man in den Himmel kommt, was müssen wir Menschen tun, um in den Himmel zu kommen? Und genauso antworten wir auch oft, dass wir dann sagen, was der Mensch tun muss. Und ich gebe euch eine Musterantwort, wie es sein könnte. Und ihr könnt heute anhand von dem Text prüfen, ob diese Antwort so richtig ist. Man kann sagen, wenn ein Mensch in den Himmel kommen will, dann muss er sich Gott erst einmal zuwenden. Er muss zu Gott kommen. Er muss auf Gott hören. Er muss ja schauen, was Gott in seinem Wort sagt und all das halten, was Gott sagt. Dort gibt es gewisse Dinge, wie ein Mensch sich benehmen muss, freundlich sein, er muss anständig sein. Er darf auf keinen Fall gegen Gesetze verstoßen, sowohl Gesetze, ja, die im Allgemeinen gültig sind, aber vor allem nicht gegen die Gesetze Gottes darf er verstoßen. Ja, er muss, man kann so sagen, er muss fromm leben, er muss sein Leben ändern. Und das zeigt sich in seinem Denken, das zeigt sich in seinem, wie er auftritt, das zeigt sich in dem, wie er sich kleidet, wie er aussieht, wie er spricht. All das muss sich ändern an einem Menschen. Natürlich ist der Kern des Evangeliums Jesus. Man muss an Jesus glauben, weil Jesus hat die Sünden auf einen genommen. Ja? Und dann, wenn man all das tut, dann bekommt man von Gott die Wiedergeburt und somit wird man ein Kind Gottes und hat Teil am Reich Gottes. Hört sich das gut an? Es gibt ein paar, die schütteln den Kopf. Ja. Lasst uns schauen, wie Jesus diese Frage beantwortet. Weil das, was ich gerade gesagt habe, hört sich eigentlich gut an, oder? Menschen müssen zu Gott kommen, Menschen müssen sich zu Gott hinwenden. Sie müssen all das tun, sie müssen die Gebote Gottes halten, sie müssen ihr Leben ändern. Wir sprechen oft von einer Umkehr vom alten Leben, das hinter sich lassen und zuwenden zu Jesus. Schauen wir, was Jesus Nikodemus antwortet. Und mit Nikodemus haben wir hier einen Mann, einer aus den Pharisäern, einer, der zur damaligen Zeit die frömmste und hingebungsvollste Weise an Frömmigkeit lebte, die es damals gab. Also die Pharisäer gehörten zu den strengsten, zu denen, die am meisten, die ihr ganzes Leben ja nur dafür lebten, die Schrift zu erforschen und dem Willen Gottes zu leben. Und zu ihm sagt Jesus, wenn wir schauen, Johannes Kapitel 3, ab Vers 9, da heißt es, Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Also es geht um die Frage, Jesus hat ihm vorher gesagt, es braucht etwas Neues, es braucht eine neue Geburt von Gott, nicht aus dem Fleisch, sondern aus dem Geist. Und jetzt stellt Nikodemus ganz konkret die Frage, wie kann dies geschehen? Und Jesus antwortete im Vers 10 und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Also hier sehen wir, das haben wir uns letztes Mal angeschaut, er der anderen sagt, wie sie zu Gott kommen, weiß selber nicht, wie man zu Gott kommt. Das wird hier deutlich. Und im Vers 11 heißt es dann, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Bevor Jesus zu diesen ja, uns sehr gut bekannten Versen in Johannes 3, Vers 16 kommt, sagt Jesus an Nikodemus, egal wer oder was euch von Gott gesagt wird, ihr glaubt nicht, ihr nehmt das Zeugnis nicht an. Der Glaube und die Annahme Jesu spielen gleich in den Versen, die in Johannes 3, Vers 16 kommen oder im Vers 15 schon, eine sehr wichtige Rolle, weil es dort heißt, jeder, der glaubt, hat ewiges Leben. Jeder, der glaubt, wird nicht gerichtet, er ist gerettet. Doch zuerst sagt Jesus im Vers 11, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Und wichtig ist hier, dass dieser Vers 11, ist die dritte Wahrlich-Wahrlich-Aussage in dem Text. Die anderen zwei finden wir im Vers 3 und im Vers 5, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird oder aus Wasser und Geist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und hier finden wir die dritte Wahrlich-Wahrlich-Aussage, und das bedeutet, das sind die wichtigen Wahrheiten, die Jesus uns mitteilt. Was wir hier sehen, ist, Jesus wechselt bei dieser Wahrlich-Wahrlich-Aussage in die Wir-Form. Er sagt nicht, ich rede und ihr nehmt das Zeugnis nicht an, sondern sagt, wir reden und bezeugen. Wen meint Jesus damit? Nun, wenn wir ins Kapitel 1 schauen, dann sehen wir einen Propheten Gottes, wie zum Beispiel Johannes den Täufer, der zu den Menschen redet. Gott redet ja mit den Worten von Hebräer auf vielerlei Weise zu uns Menschen, durch Propheten, durch seinen Sohn Gottes, und sie reden, was sie wissen, das, was sie von Gott bekommen haben, sie bezeugen es, was sie gesehen haben, und das Ergebnis ist, das Zeugnis wird nicht angenommen, dem Zeugnis wird nicht geglaubt. Wenn wir im Kapitel 1 schauen, Kapitel 1 ab Vers 6, da lesen wir, da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Gott sendet einen Propheten, Gott sendet einen Menschen zum Zeugnis, damit Menschen glauben. Und das Ergebnis, das, was Jesus sagt, das Zeugnis nehmt ihr nicht an. Glaube bedeutet etwas, was gesprochen wird, als wahr anzunehmen. Worte, die man hört, als wahr anzunehmen und darauf zu reagieren. Wenn man mir zum Beispiel sagt, dass es draußen stark regnet und ich weiß, ich muss irgendwo eine weite Strecke gehen, dann werde ich da nicht mit Hausschuhen und einfach so rausspazieren, sondern wenn ich der Aussage glaube, dass es regnet, Werde ich entsprechend mich anziehen, vielleicht einen Regenschirm mitnehmen? Das heißt, Glaube hat immer Auswirkungen auf, also wir reagieren darauf. Ein Zeugnis Gottes nicht anzunehmen, bedeutet, den Worten Gottes nicht zu glauben. Das, was die Propheten, das, was die Menschen sagen von Gott, man nimmt es nicht als die Wahrheit an. Man sagt, nein, so ist es nicht. Ein Zeugnis, Worte und Inhalte von Gott anzunehmen, das ist Glaube. Jesus sagt im Vers 12, wenn wir weitergehen, sagt er, wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Das Irdische, das kennen wir. Die Bilder, die Jesus gebraucht mit der Geburt, mit dem Wind. Später kommt ein weiteres Bild mit einer erhöhten Schlange. Das sind Bilder für uns, irdische Dinge, die wir sehen, die wir verstehen. Und trotzdem glauben wir der Wahrheit, die dahinter steht, glauben wir nicht. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und Jesus sagt, wenn ich euch das Himmlische sagen würde, dann würdet ihr das erst recht nicht glauben oder verstehen. Wenn wir hier mal einen Schlussstrich ziehen oder schauen, was hat Jesus dem Nikodemus geantwortet auf die Frage, wie kann dies geschehen? Wie geschieht es, dass Gott einem Menschen eine neue Geburt schenkt? Dann ist die Antwort Jesu, ihr glaubt dem Zeugnis nicht. Wenn Gott redet durch Propheten, durch seinen Sohn, dann nehmt ihr das Zeugnis erst nicht an. Ihr glaubt nicht. Und das stimmt mit den Versen aus Johannes Kapitel 1, Vers 10 überein, wo es heißt, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wenn es um die Frage geht, wie Menschen in das Reich Gottes kommen, dann werden uns hier im Johannes Kapitel 3 drei Wahrlich-Wahrlich-Aussagen gegeben. Die erste Wahrlich-Wahrlich-Aussage bedeutet, es braucht eine neue Geburt, eine Geburt von oben. Die zweite Wahrlich-Wahrlich-Aussage ist im Vers 5, es braucht eine Geburt aus Wasser und Geist. Es ist nichts aus Fleisch, es ist etwas, das nicht aus unserer Welt ist oder es ist nichts von uns heraus. Und die dritte Aussage ist, der Mensch nimmt das Zeugnis Gottes, wenn er es hört, das Wort, nimmt er es nicht an. Er glaubt nicht. Das sind drei wichtige Aussagen, die wir, wenn wir gleich zu dem herrlichen Evangelium kommen, die wir berücksichtigen müssen, weil wir immer ganz schnell dabei sind, das Werk Gottes, das, was Gott tut, wenn es um die Frage, ja, wie kommt man in den Himmel, dann gehen wir Menschen oft her und machen ganz schnell ein Werk des Menschen daraus, dass wir sagen, ja, das muss der Mensch tun. Aber die Schrift macht uns deutlich, Gott tut es. Es ist etwas, was Gott tut, nicht was der Mensch tut. Schauen wir uns an, wie Jesus diese Frage und die Antwort geht weiter auf die Frage, wie kann dies geschehen? Und wir lesen ab Vers 13 bis 15, sagt Jesus, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Hier in diesen drei Versen lesen wir ganz kompakt zusammengefasst in Kurzform das Evangelium Gottes. Und Jesus sagt, als allererstes, kein Mensch ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur einer, als nur der, der auch herabgestiegen ist. Und das ist der Sohn des Menschen. Außer Jesus ist kein Mensch in den Himmel hinaufgestiegen. Was bedeutet das oder was soll dieser Vers aussagen? Nun, dieser Vers sagt aus, ganz egal, was der Mensch glaubt, was er tut, was er denkt, keiner konnte bisher und keiner kann in den Himmel einfach hineingehen. Das ist für uns Menschen nicht möglich. Keiner von uns kann sagen, so, ich gehe jetzt mal kurz in den Himmel und schau, wie es dort ist. Ich frage Gott, wie die Umstände sind. Das können wir nicht. Warum können wir es nicht? Nun, der Himmel ist für uns nicht zugänglich, also nicht zugänglich in dem Sinne, dass wir sagen, so, wir machen uns jetzt auf den Weg und gehen dorthin. Das können wir nicht. Der Himmel ist nicht aus Fleisch und Blut. Der Himmel ist aus Geist. Und hier sehen wir die Unfähigkeit, unsere Unfähigkeit, dass wir in unserer Wesensart nicht einmal die Grundvoraussetzung haben, um in den Himmel zu gehen. Jemand muss uns dazu befähigen. Jemand muss uns dort hineinbringen. Denn von uns aus, aus uns heraus können wir es nicht. Einer und ein Mensch, hier wird gesagt Sohn des Menschen, ist dort hineingegangen. Und zwar der, der vorher auf diese Erde kam, der herabgestiegen ist. Das ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft, wenn es um das Evangelium geht. Wer bringt uns an diesen Ort, in den wir ja alle hinwollen, aber von uns aus nicht hin können? Wer bringt uns dorthin? Es gibt nur einen einzigen, der dort hinaufgestiegen ist. Und dieser einzige, und das ist das Evangelium Gottes, er ist für uns der Weg in diesen Himmel. Eine wichtige, und das haben wir im Johannesbrief auch gesehen, im ersten Johannesbrief, im Kapitel 4 hat Willi vor kurzem erst ausgelegt, dass diese Wahrheit, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, dass das eine wichtige Wahrheit für uns ist im Glauben an Jesus. Denn nur im Fleisch, wenn er im Fleisch gekommen ist, als Gott, der Mensch wurde, Versuch und anfechtbar genauso wie wir, dass er das gleiche Fleisch hatte wie wir. Jesus hatte keinen anderen Körper oder keine andere Beschaffenheit, sondern er war wie wir. Und das wird hier auch in diesem Vers deutlich, in dem gesagt wird, der Sohn des Menschen. Später in den weiteren Versen lesen wir etwas von dem Sohn Gottes. Da liegt der Schwerpunkt auf etwas anderem. Aber hier liegt der Schwerpunkt, der Sohn des Menschen. Das heißt, Jesus ist Mensch geworden und ist als Mensch in den Himmel hinaufgestiegen. Natürlich in dem verklärten Körper, nicht in dem gleichen Körper, wie er vorher hatte. Aber das ist ein wichtiger Punkt im Evangelium, zu glauben, dass Jesus wirklich Mensch war und nicht eine Erscheinung Gottes und dass er sich einen Körper geliehen hat. Nein, er war zu 100% Mensch. Und warum ist das wichtig, dass er Mensch war? Dieser Mensch, dieser Sohn des Menschen, hat sich für uns hingegeben, wurde für uns erhöht am Kreuz, hat die Schuld auf sich genommen. Und das konnte Jesus nur tun, wenn er auch wirklich Mensch war. Und das wird uns im Vers 14 angedeutet, wo es dann heißt, dass dieser herabgestiegene Sohn des Menschen, wie die Schlange bei Mose in der Wüste, erhöht werden muss. Erhöht werden muss, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Nun, warum braucht es diese Erhöhung? Oder was hat es mit dieser Erhöhung, mit der Schlange in der Wüste auf sich? Ich weiß nicht, wer von euch kennt dieses Ereignis aus der Wüste? Wer weiß, was da geschehen ist? Streckt mal kurz die Hand. Ja, doch, einige. Ich dachte, ich kenne es. Dachte, okay, da war etwas. Von der Kinderstunde aus oder man hat es schon mal gelesen. Ja. Aber was hat es auf sich? Und wir sehen hier, bezieht sich Jesus, wenn es um das Evangelium geht, auf dieses Ereignis, als Mose die Schlange erhöhte. Und das wollen wir uns anschauen. In 4. Mose Kapitel 21 könnt ihr mal aufschlagen. 4. Mose Kapitel 21. In dem Kapitel 21 ist das Volk Israel schon einige Zeit in der Wüste unterwegs. Wir lesen davon in dem Abschnitt vorher, dass Miriam und Aaron, die Geschwister von Mose, bereits gestorben sind. Also wir sind hier schon in der recht späten Wüstenwanderung unterwegs. Und ich möchte ab Vers 4 lesen, 4. Mose 21 ab Vers 4, da heißt es, und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose, Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in dieser Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Wenn wir mal bis hier kurz anschauen, was passiert hier. Das Volk ist schon lange unterwegs und wir wissen, es wird von Gott versorgt. Gott sorgt dafür, dass einfach Brot vom Himmel fällt. Wir kennen es als Manna. Brot fällt vom Himmel, das Volk muss eigentlich nur rausgehen und es einsammeln. Kann es essen und wird in einer Wüste, wo es recht schwierig ist, etwas anzubauen. Vor allem das Volk war ja ständig unterwegs. Das heißt, sie hatten keine Felder, die sie bewirtschaften können, sondern Gott hat ihnen einfach Essen gegeben. Wir lesen davon, Gott hat dafür gesorgt, dass ihre Schuhe nicht verschlissen. Sie konnten einfach gehen, ihre Kleidung nicht, alles blieb. Das war, also tagtäglich erlebten sie ein Wunder, dass Gott sie trägt, dass Gott dafür sorgt, dass sie am Leben sind. Doch das Volk murrt gegen Gott, lesen wir. Und im Vers 6 heißt es dann, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Wir sehen hier, Gott richtet dieses Klagen, das Murren, die Rebellion gegen ihn und gegen Mose, richtet Gott und schickt den Tod. Gott schickt den Tod in Form von Schlangen. Vers 7 lesen wir dann weiter. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hat und er schaute auf zu der ehrenen Schlange, so blieb er am Leben. Dieses Ereignis, es sind eigentlich gar nicht viel Verse, dieses Ereignis nimmt Jesus, um deutlich zu machen und sagt damit, jeder, der an ihn glaubt, an den Sohn des Menschen, dass er ewiges Leben hat. Das lesen wir im Vers 15, ja, Johannes 3, Vers 15. So wie damals diejenigen, die gebissen wurden und damit dem Tod geweiht waren. Wir lesen, viele starben. Also es muss nicht einfach nur ein, zwei, hier und dort mal jemand, sondern wenn es hier heißt, viele starben, dann waren es sehr viele Menschen, die starben. Wenn die Gebissenen aber auf die erhöhte Schlange blickten, die Mose aufgerichtet hat, eine Schlange aus Bronze, also das war jetzt nichts Besonderes, war einfach aus Bronze etwas gemacht, eine Schlange, wir wissen nicht, wie groß sie war, Mose richtete sie auf, aber der Blick auf diese Schlange heilte die Menschen, sodass sie am Leben bleiben. Und so sagt Jesus, so hat jeder, der an ihn glaubt, an Jesus glaubt, auf ihn aufblickt, ewiges Leben. Was an diesem Beispiel mit dem Volk Israel deutlich wird, ist, dass der Glaube an Jesus, es ist nicht ein allgemeiner Glaube an die Existenz Jesus. Ja, ich glaube, dass es Jesus mal gab. Nein, hier wird in eine bestimmte Situation hineingesprochen. Der Glaube bezieht sich auf eine Situation, in der es um Leben und Tod geht. Es geht um den Glauben, der einen rettet vor dem sicheren Tod. An Jesus zu glauben bedeutet nicht, ich glaube einfach an die Existenz Gottes, sondern an Jesus zu glauben, so wie wir es hier in Johannes 3 finden, bedeutet darauf zu hoffen und zu glauben, dass man verloren ist, dass man verloren gehen wird, dass man das Gericht Gottes verdient hat. Warum? Weil man etwas in sich hat. Und die Schrift spricht nicht davon, aber ich sage einfach mal, das Schlangengift, das man in sich hat, das ist ein Bild, das tötet einen. Nun wissen wir, wofür die Schlange in der Bibel steht. Sie steht für den Satan, für den Teufel. Wer ist es, der uns gebissen hat? Wessen Gift tragen wir in uns? Ja, von wem sind wir Teil? vom Satan, vom Teufel. Das ist in uns drin. Und an Jesus zu glauben bedeutet, man erkennt, dass man sich selbst nicht retten kann. Man erkennt, dass das, was in einem ist, und zwar das Herz, wie es ist, dass das zum ewigen Tod führen wird, zur ewigen Verdammnis. Man ist ein Todgeweihter, so wie damals jeder, der gebissen war, gestorben ist. So sind wir Todgeweihte, weil wir durch die Sünde in uns etwas haben oder unser Herz böse ist. Es ist Todgeweiht, das heißt, am Ende kommen wir ins Gericht Gottes und verdienen die ewige Verdammnis. Wahrer Glaube an Jesus bedeutet Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis, bedeutet Buße, bedeutet Demütigung und Selbstverleugnung. Das ist wahrer Glaube. Das sehen wir, dass sich dieses Beispiel von Jesus, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat, das bezieht sich auf eine konkrete Situation, auf eine Not, wo es um Leben und Tod geht. Damals kam das Volk zu Mose und bat sie, er soll zu Gott bitten. Und dort lesen wir im Vers 7, 4. Mose 21, sagt das Volk, bitte Gott, dass er die Schlangen wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Nun eine Frage, hat Gott die Schlangen weggenommen? Sie wollten ja keine Schlangen mehr. Was wäre das Problem gewesen, wenn Gott nur die Schlangen wegnimmt? Dass alle, die bereits gebissen sind, die hätten keine Hoffnung, sie würden alle sterben. Was hat Gott geschaffen? Gott hat einen Ort geschaffen, einen Ort, an dem jeder Rettung finden kann. Jeder, der gebissen ist und jedem, dem es bewusst ist, dass er gebissen ist, er konnte an diesen Ort gehen, zu der erhöhten Schlange hinaufblicken und er wurde geheilt. Gott hat eine Möglichkeit zur Heilung gegeben, eine Möglichkeit geschaffen, wo wir Menschen das Problem mit unserer Sünde, mit dem Gift, das in uns ist, dass wir Heilung erfahren können, Rettung erfahren können. All diejenigen, die auf Jesus aufblicken, die an ihn glauben, dass er die Sünden auf sich genommen hat, dass er einen rettet, die werden davon geheilt. Die kommen nicht ins Gericht. In diesem Kontext steht Johannes 3, Vers 16. Johannes 3, Vers 16 steht in einem Kontext, wo Menschen ja gebissen wurden, wo Menschen dem sicheren Tod entgegenlaufen und nach einer Rettung suchen. Und dann heißt es in Johannes 3, ich möchte lesen, Vers 16 und bis 18, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Ich hoffe, ihr seht auch, wie diese drei Verse hier ebenfalls genauso auf dieses Beispiel mit Mose in der Wüste und der Schlange sich darauf bezieht. Wer an den einzigen Sohn Gottes glaubt, heißt es hier, der hat ewiges Leben. Wir könnten sagen, nur der hat ewiges Leben und wird nicht gerichtet, er geht nicht verloren, so wie damals diejenigen, die auf die erhöhte Schlange blickten. Der Glaube allein entscheidet über ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Nichts anderes. Keine frommen Werke, kein Halten von Regeln oder Geboten, nicht deine Herkunft, nicht deine Bildung, nicht was du alles schon verbrochen hast oder auch nicht, bist du ein guter Mensch oder nicht, hast du viele Sünden oder nur wenige, bist du anständig, hast du eine gute Grundeinstellung, wie sehen dich die Menschen, all das zählt nicht. Wir sehen allein der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Allein der Glaube. Du selbst, was du von dir her bringst, hat keinen Einfluss darauf. Der Glaube an den Eingeborenen, an den einzigen Sohn Gottes. Und hier wird uns gesagt, es ist der einzige, es ist der geliebte Sohn Gottes, den Gott gab aus Liebe. Und es ist derjenige, der einzige, der, unser einziger Weg, der uns in den Himmel bringt, beziehungsweise der uns unsere Schuld, dieses Gift in uns, auf sich nimmt. Ja, es sind herrliche Bilder, die uns hier nur angedeutet werden. Was wir hier von Jesus im Johannesevangelium sehen, ist, dass Jesus selbst hier noch nicht genau erklärt, was diese Rettung alles beinhaltet. Jesus spricht noch nicht davon, dass er erniedrigt werden muss, dass er sich selbst erniedrigt hat, dass er von Menschen geschlagen, bespuckt, verspottet wird, dass er all die Schuld auf sich nimmt. All davon lesen wir hier nicht. Das, was hier wichtig ist, ist allein der Glaube. Und das ist das, was Jesus Nikodemus weitergibt. Jesus hätte Nikodemus erklären können und sagen, guck mal Nikodemus, ihr macht das, ihr tut das, ihr haltet das für richtig. Ist gar nicht richtig. Das ist wichtig. Doch was Jesus Nikodemus hier weitergibt, ist, allein der Glaube rettet. Wir haben gelesen im Vers 18, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Warum lesen wir hier, ist schon gerichtet? Die Antwort heißt, weil er nicht geglaubt hat an den Sohn Gottes. Ist der Unglaube Gericht? Werden Menschen, weil sie an Jesus nicht geglaubt haben, deswegen gerichtet? Ist das der Grund, warum Menschen in die Verdammnis kommen? Nun, der Text und auch der Kontext sagt uns auf, dass es nicht so ist, sondern warum starben die Menschen, die gebissen wurden? Woran starben sie? Starben sie am Nichtaufblicken oder starben sie, weil sie das Gift in sich hatten? Sie starben, weil sie das Gift in sich hatten. Und so ist es genauso mit dem Evangelium. Menschen kommen in die ewige Verdammnis. Nicht, weil sie nicht auf Jesus geblickt haben, sondern weil sie in ihrer Sünde weiter gelebt haben. Das ist der Grund. Jesus ist zur Rettung gekommen. Jesus ist nicht zum Gericht gekommen. Und das ist das, was der Text uns hier deutlich macht. Vielleicht merken wir da keinen Unterschied dazu, aber hier in Johannes 3 wird uns das gezeigt, dass das wichtig ist. Jesus ist nicht zum Gericht gekommen, sondern zur Rettung. Jeder, der nicht an ihn glaubt, ist schon gerettet, weil er ein verdorbenes Herz hat. Glaube an Jesus bringt Rettung, Bewahrung vor dem sicheren Tod. Unglaube führt ins Gericht. So einfach ist das Evangelium Gottes. Ich möchte nochmal Vers 18 den Vers lesen und die weiteren Verse. Da lesen wir, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Dieser Abschnitt zeigt uns zwei Menschengruppen auf. Die einen, die glauben, und die anderen, die nicht glauben. Die, die an Jesus glauben, die kommen nicht in das Gericht, sondern sie haben die Rettung, wie es uns hier gesagt wird. Sie haben ewiges Leben. Die, die nicht an Jesus glauben, die kommen ins Gericht. Nun, was wir hier sehen ist, Jesus erklärt auch nicht, was hat es mit dem Gericht auf sich. Wir sind hier ja noch ganz am Anfang vom Johannesevangelium und Jesus führt diese Begriffe, Gericht, Rettung, führt er nicht weiter aus. Und deswegen werden wir da auch nicht drauf eingehen. Also wenn sich jemand fragt, ja was bedeutet das Gericht, was ist damit gemeint, das ist heute nicht das Thema, sondern heute soll es darum gehen, es gibt zwei Menschengruppen. Die einen, die glauben und die, die nicht glauben. Die, die glauben, sind gerettet und kommen nicht ins Gericht. Und die, die nicht glauben, kommen ins Gericht. In Vers 19 und 20 wird uns ein Grund gegeben, der Grund fürs Gericht. Und deswegen habe ich vorher gesagt, nicht der Unglaube bringt uns das Gericht, sondern schaut mal, was hier steht. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Der Grund für das Gericht ist das böse Herz des Menschen, ist die Finsternis, in der der Mensch sich wohlfühlt, in der der Mensch gerne lebt. Was ist Finsternis? Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Da, wo Licht weg ist, da haben wir Finsternis. Und uns sagt der Text hier, dass diese Menschen, die nicht zu dem Licht kommen oder die nicht glauben, das sind Menschen, die sich in der Finsternis wohlfühlen. Sie wollen nicht zum Licht. Was passiert beim Licht? Ja, im Licht werden die Werke offenbar. Im Licht wird alles offenbart, wie man ist. Jeder, der Arges tut, jeder, der Böses tut, heißt hier, kommt nicht zu dem Licht. Wir können auch sagen, kommt nicht zu Gott, kommt nicht zu Jesus. Stellt sich nicht in dieses Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wenn wir nochmal zu dem Beispiel mit Mose in der Wüste blicken und schauen und uns die Frage stellen, warum haben Menschen, die gebissen waren, warum haben sie nicht auf die Schlange geblickt? Warum starben viele, die nicht auf die Schlange blickten? Was war der Grund dafür? Und das beantwortet uns die Frage, warum kommen heutzutage viele Menschen nicht zu Jesus? Warum glauben sie Jesus nicht? Warum glauben sie dem Evangelium nicht? Der Grund ist das Herz. Menschen brauchen keine erhöhte Schlange, wenn ihnen nicht bewusst ist, dass sie daran sterben werden. So schlimm bin ich gar nicht. Ach, ja, ich bin nicht perfekt, aber dass die Sünde mich in die ewige Verdammnis bringt. Nein, ich bin ja kein Verbrecher. So haben damals, uns sagt, die Schrift sagt es uns nicht, aber vielleicht haben manche einfach nicht daran geglaubt, dass sie tödlich gebissen sind. Oder sie haben nicht geglaubt, dass die erhöhte Schlange einen retten kann. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Vielleicht gibt es noch mehr, die Schrift sagt es uns nicht. Vor Gott zählt nicht, was du nach außen hin bist. Am Beispiel von Nikodemus wird uns hier gezeigt, einer, der sehr gut nach außen hin sich dargestellt hat. Im Matthäusevangelium gibt es ein ganzes Kapitel, in dem Jesus sagt, wer die Pharisäer sind, die Schriftgelehrten. Er nennt sie Heuchler. Wenn wir diesen Text lesen, da kommt mehrmals Heuchler, Otternbrut, ja. Getünchte Gräber, keine guten Worte kommen hier raus. Was spricht Jesus hier an? Jesus spricht Menschen an, Pharisäer, die nach außen hin sehr fromm und religiös leben. Und wenn wir damals einen Juden gefragt hätten, wer sind die Frommen, dann würden die ganz bestimmt sagen, die Pharisäer. Das sind die Musterfrommen. Aber nach außen hin, nach innen hin, nennt Jesus sie Otternbrut, ja. Und Ottern, da geht es auch wieder um die Schlange. Warum kommen Menschen nicht zu dem Licht? Weil ihnen nicht bewusst ist, wie verdorben und verloren sie sind. Weil Menschen nicht eingestehen, dass sie böse sind. Weil sie sich schönreden und sagen, ja, schau mal, ich spende doch. Und hin und wieder spreche ich ein Gebet, ich gehe in den Gottesdienst. All das bringt mich schon irgendwie durch. Was Jesus hier deutlich macht, ist, dein Äußeres, das nach außen Gelebte, bringt nichts. Beziehungsweise, was uns hier im Text gesagt wird, diejenigen, die ihr Inneres verstecken, denen ist nicht bewusst, auf welchem Weg sie sind. Und die kommen nicht zu dem Licht, die kommen nicht in das Licht, kommen nicht zur Wahrheit. Jetzt heißt es im Vers 21 aber, wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Was bedeutet die Wahrheit tun? Bedeutet Wahrheit tun immer das Richtige tun? Nein, das Richtige tun bedeutet gerecht leben. Ja. Wahrheit bedeutet nicht heucheln, nicht schönreden, ins Licht kommen, so wie man ist. Dass man mit seiner Sünde, mit seinen Fehlern sich ins Licht stellt. Wer die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht. Das sind diejenigen, die in das Licht kommen. Diejenigen, die erkennen, mich, ich bringe mich nicht selbst. Ich kann mich nicht selbst gut machen. Ich kann mich nicht selbst in den Himmel bringen. Meine Sünde wird dadurch nicht aufgehoben. Ins Licht kommen bedeutet, offenzulegen, wie man ist und wer man ist. Zugeben, dass man ein Sünder ist. Zugeben, dass man durch und durch verdorben ist. Das ist das Zeugnis der Schrift. Zugeben, dass das, was Gott über einen sagt, das, was Gott über uns, das Urteil, das Gott über uns spricht, nämlich, dass wir Sünder sind, dem zustimmen, dem der Wahrheit als Wahrheit annehmen, daran zu glauben. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden. Und dann heißt es hier, dass sie in Gott gewirkt sind. Welche Werke sind in Gott gewirkt? Und wir haben ja zu Beginn gesehen, dass Jesus Nikodemus gesagt hat, dass das Zeugnis nicht angenommen wird. Und wir haben es auch hier gerade gesehen, die, die in der Finsternis leben, die kommen nicht zu dem Licht, die wollen nicht. Wer ist es, der die Wahrheit annimmt? Wer sind diejenigen, die in das Licht kommen? Wer nimmt das Zeugnis Gottes an? Sind es doch wieder die ganz Frommen, die dies ernst meinen, die alles dafür tun? Schaut mal in Johannes Kapitel 6, ab Vers 27, Johannes Kapitel 6. Ab Vers 27, wir sind auch beim letzten Mal waren wir an dieser Stelle hier, dass das Volk zu Jesus kommt und es geht um, Jesus sagt davor, ich bin das Brot des Lebens, die Speisung der 5000 geschieht davor und hier lesen wir ab Vers 27, sagt Jesus, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wessen Werk ist es, an Jesus zu glauben? Die Schrift sagt uns, das ist das Werk Gottes. Im Vers 30 lesen wir, was passiert, wenn das Wort Gottes, wenn die Gotteswahrheit weitergegeben wird? Unglaube. Schaut mal, da sprachen sie zu ihm im Vers 30, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben, was wirkst du? Kurz davor hat Jesus 5000 Menschen gespeist. Nikodemus sagt zu Jesus, wir wissen, dass du von Gott bist, niemand kann die Zeichen tun. Zeichen, die Forderung nach Zeichen, nach übernatürliche Wunder, offenbart den Unglauben. Nein, der Glaube ist ein Werk Gottes, sagt Jesus hier. Gleiches lesen wir oder ähnliches auch in 1. Johannes Kapitel 5. 1. Johannes Kapitel 5, ab Vers 1. Da heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Ja, eigentlich einfach, gell? Jeder, der glaubt, ist aus Gott geboren. Schaut mal im Vers 4, auch 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Was wir hier sehen ist, wer sind diese Menschen, die zu dem Licht kommen? Wer sind die Menschen, die an Jesus glauben? Und uns sagt die Schrift, die aus Gott geboren sind. In Johannes 3, Vers 3, in einer dieser wahrlich, wahrlich Aussage, sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen, nicht wahrnehmen. Und wir haben das letzte Mal aus Hesekiel 36 gelesen, dass wir von Gott ein neues Herz bekommen. Ein Herz, und dann heißt es dort, damit wir in seinen Ordnungen wandeln. Ja, dass Gott es dazu bringt, dass wir in den Bestimmungen Gottes, in den Gesetzen Gottes wandeln können. Es braucht eine neue Geburt von Gott aus Wasser und Geist, um das Reich Gottes sehen, es wahrnehmen zu können. Und es braucht eine neue Geburt von Gott, um an Jesus, den Sohn Gottes, glauben zu können. Schaut mal in Johannes Kapitel 1, ab Vers 12. Wir haben uns den Vers 10 und 11 schon angeschaut, wo es heißt, dass Jesus in die Welt kommt und nicht erkannt, nicht angenommen wird. Und im Vers 12 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wer sind diejenigen, die zu Jesus kommen, die ins Licht kommen, die Jesus aufnehmen und an ihn glauben? Es sind diejenigen, die aus Gott geboren sind. Wie geschieht das? Und ich weiß, wir Menschen hadern mit dieser Frage, wir hadern mit dem Thema, weil wir dann oft sagen, ja, was ist mit allen, die nicht aus Gott geboren sind? Haben sie keine Chance, haben sie keine Möglichkeit? Wie das geschieht, wie Gott das macht, wissen wir nicht. Es ist wie der Wind. Es ist wie der Wind, wir wissen nicht, woher er kommt, wohin er geht. Was uns aber die Schrift sagt, sind diese zwei Themen. Auf einer Seite jeder, der glaubt, das ist das, was der Mensch tut. Und auf der anderen Seite, dass es etwas braucht von Gott. Was wir hier sehen ist, wir Menschen sind in unserer Rettung zu 100% von Gott abhängig. Und die Bibel spricht davon, es ist Gnade. Es ist kein Verdient. Es ist Gnade Gottes, dass wir von ihm gerettet werden. Es ist nicht nur Gnade, dass er seinen Sohn gegeben hat, der für die Schuld gestorben ist. Es ist auch Gnade, dass wir seinen Sohn erkennen und an ihn glauben. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. In diesem herrlichen Abschnitt, Johannes 3, in dem es um das Hineinkommen in das Reich Gottes geht, in dem es darum geht, wie sehen wir das Reich Gottes, in dem es um ewiges Leben, um Rettung vom Gericht, aber auch um das Gericht geht, da werden uns von Jesus grundlegende Wahrheiten genannt. Was wir hier sehen, ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, dass wir hier in Johannes 3 keine einzige Aufforderung haben. Jesus sagt Nikodemus nicht, tu das, mach das und so und du kommst in den Himmel. Ich vermute, dass das, was wir hier in Johannes 3 haben, nicht das komplette Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus ist, dass es da mehr gab, dass das für uns Überlieferte nur das ist, das was wichtig ist. Aber was wir hier sehen ist, dass diese Grundlagen des Evangeliums oft gegen dem sprechen, was wir so oft als Evangelium sehen und was wir den Menschen oft als Evangelium weitergeben. Wenn jemand zu uns kommt und fragt, wie komme ich in den Himmel? Und wir ihm nur sagen, was er tun muss, entspricht das dem Evangelium Gottes? Ich denke, mit Johannes 3 nicht, sondern es braucht etwas, das Gott tut. Ja, der Mensch muss glauben, ja, aber an was glauben? Was ist der Grund oder was bewegt den Menschen, danach zu fragen? Bewegt den Menschen, weil er zerbrochen ist, weil er am Boden ist und sagt, ich weiß, ich brauche Rettung und ich kann mich nicht selbst retten? Solch einem Menschen, wie zum Beispiel dem Kerkermeister, kann man sagen, glaube an Jesus, er rettet dich. Wenn aber ein Mensch nicht einmal zugibt, dass er verloren geht, dass er Sünde hat in seinem Leben, und wir ihm Glauben zureden, dann wissen wir aus Johannes 3, dieser Glaube ist vielleicht ein Glaube an Jesus, an die Existenz Jesus, aber nicht der Glaube, nicht der rettende Glaube. Wenn du erkannt hast, und ich weiß, dass hier einige sind, die erkannt haben, dass Jesus durch den Glauben rettet und die es erfahren haben, diese Rettung, diese Befreiung von den Sünden, dann dürfen wir Gott verherrlichen, wir dürfen ihm Dank sagen. Wenn du erkannt hast, dass du verloren bist und nur Jesus dieses Schlangengift aus dir herausbringt, das dich zum Tod bringt, dann darfst du an Jesus glauben. Und die Schrift sagt, dass allein der Glaube, nichts anderes, allein der Glaube rettet. Allein der Glaube an den Sohn Gottes gibt uns ewiges Leben. Und was hier auch deutlich ist, dass wir durch den Glauben ewiges Leben haben, nicht erst bekommen. Das heißt, durch den Glauben an Jesus sind wir oder haben wir Teil am Reich Gottes. Wir sind bereits im Reich Gottes durch den Glauben. Ist das nicht herrlich? Ich lade euch zu einer Gebetsgemeinschaft ein. All diejenigen, die voller Dank und Freude sind, dürfen das gerne in lauten oder leisen Gebeten Gott zur Ehre bringen. Und all diejenigen, die zerschmettert sind, die diese Hoffnung haben, euch kann man sagen, es gibt jemand, der euch rettet. Und zwar Jesus, der für euch am Kreuz gestorben ist. Er hat die Schuld, eure Schuld auf sich genommen. Und er ist, und das ist die Bestätigung, dass Gott ihn angenommen hat, er ist in den Himmel hineingegangen. Das heißt, Jesus hat ihn angenommen, obwohl er unsere Schuld auf sich genommen hat. Und durch dieses Opfer bringt er uns oder gibt er uns die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Amen. Ich lade euch ein, dürft gerne beten. Ich schließe dann ab. Thank you.
Ganz Herzen für diese herrliche Botschaft, für das Evangelium, für die Auslegung. Ja, und ich danke dir, dass ich von dir so geliebt wurde, Herr, dass du mir diesen Glauben geschenkt hast, mir meine Augen geöffnet hast und ich kannte, dass ich ein sündiger Mensch bin, dass ich so vor dir nicht bestehen kann, ja, und dass dieser Glaube an dich nicht zu Buße leitete. Und auch du mich wiedergeboren hast. Ja. Du hast mir ein neues Leben geschenkt. Ja. Und im Glauben durfte ich da dich anschauen. Ja. Und darf leben, darf Ewigkeit haben. Ja. Das ewige Leben darf ich aus deiner Gnade haben. Ja. Danke dir von ganzem Herzen dafür. Danke dir. Gepriesen sei dein Name in aller Ewigkeit. Amen.
Amen.
Ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du auch heute ganz deutlich hast gesprochen zu uns Menschen. Danke dir, Jesus, dass noch einmal uns so deutlich macht, wie wichtig ist der Glauben. Glauben an dich, großer, und ich dir, Jesus Christus. Jesus Christus, danke, dass du auch vorgegangen bist für meine Sünde, für die Sünde aller Menschen. Ich bitte dich, Jesus, schenke, dass die Menschen suchen dich und zum Glauben kommen. Dein Name sei hochgepriesen. Amen.
Amen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für deine große Liebe, für deine Gnade, unverdiente Gnade, die wir erfahren dürfen, dass du uns deinen Sohn offenbart hast, dass du in uns bewirkt hast, dass wir dem Evangelium, deinen Worten, glauben dürfen. Glauben dürfen, dass du derjenige bist, der Rettung geschaffen hast. Wir können uns nicht retten, wir können es nicht wieder gut machen, unsere Schuld vor dir. Nein, du hast deinen Sohn hingegeben. Dafür preise ich dich, dafür lobe ich dich, dass für dieses Opfer, für die Gnade, die wir in dir haben, dass du uns rettest und dass du uns ewiges Leben gibst. Dir sei die Ehre, der Lob und der Dank dafür. Amen.